Hallo und herzlich willkommen bei Möbliert Vermieten leicht gemacht, dem Podcast für alle ambitionierten Vermieter in der Kurzzeitvermietung, die sich mehr Cashflow und Rendite bei weniger Stress wünschen. Erfahre, wie du dich in einer Welt des zunehmenden Wettbewerbs behauptest, mehr Buchungen generierst und deine Ferienwohnungen profitabel vermarktest. Und das idealerweise vollautomatisiert. Und hier kommt deine Moderatorin Juliane Bachmann.
Hallo und herzlich willkommen bei Möbliert Vermieten leicht gemacht, der Podcast von Juliane Christine Bachmann. Aber Leute, die mich schon ein bisschen länger kennen, sagen Juliane zu mir. Und dazu möchte ich auch dich ganz herzlich einladen. Hier in dieser Folge 0 möchte ich dir die Gelegenheit geben, mich ein bisschen besser kennenzulernen. Wer bin ich? Wo komme ich her? Was mache ich? Was sind meine Hobbys? Was macht mich aus? Und möchte dir gerne ein bisschen von mir erzählen. Wer spricht denn zu dir in diesem Podcast? Und da möchte ich jetzt mit dir einsteigen. Ja, ich bin in Frankfurt am Main geboren und bin im Taunus in Bad Homburg genau genommen aufgewachsen, bin dort zur Schule und zum Abi gegangen und es ist eine der reichsten Gegenden Deutschlands hinter München und dem Münchner Umland und deswegen bin ich es eigentlich schon von meinen jungen Tagen an gewohnt, mit Menschen zusammenzukommen, die etwas mehr Geld haben oder mitzuerleben, wie reiche Menschen leben, wie sie teilweise zu ihrem Reichtum gekommen sind. Und in diesem Zusammenleben und Kennenlernen durfte ich natürlich auch hier und dort feststellen, dass es bei manchen Menschen nicht alleine das Geld ist, was glücklich macht. Ich selbst lebe heute in Bayreuth im Nordosten von Bayern. Ich bin dort beruflich gestrandet vor ungefähr 15 Jahren. Ich bin verheiratet, habe eine kleine Tochter, die ist 4 Jahre alt und heißt Charlotte. Und Familie ist mir unglaublich wichtig. Ich habe einen tollen Ehemann, meinen Sebastian. Und ich verbringe gerne Zeit mit Familie und Freunden. Aber ich habe eine ganz, ganz große Leidenschaft. Und das sind Immobilien oder alles rund um Immobilien. Am Anfang, als ich nach Bayreuth gekommen bin, wollte ich unbedingt wieder zurück nach Frankfurt. Heute kann ich mir das nicht mehr vorstellen, was natürlich damit zu tun hat, dass ich mir hier natürlich auch einen Freundeskreis aufgebaut habe über die Jahre und hier auch meinen Immobilienbestand halte und ich mit meiner Familie in einem süßen kleinen Reihenhäuschen wohne, das wir kernsaniert haben und da möchte ich aktuell nicht mehr weg. Ich kann es mir zumindest für den Moment nicht vorstellen. Ich bin total gerne auf Reisen, aber ich mag genauso gerne das Kulinarische, auch das Normal-Kulinarische, oder was heißt normal, das Gut-Bürgerliche. Also es muss für mich nicht immer total abgehoben sein, sondern es kann auch wirklich einfach nur handwerklich gut gemacht sein. Also essen gehen ist für mich schon ein Thema, was mir Spaß macht, wo ich gerne hingehe. Wir haben hier in der Region auch wirklich einen guten Sternekoch, den viele Menschen kennen. In Kulmbach, Alexander Herrmann, den mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Nicht nur, wie er redet, denn ich mag den fränkischen Dialekt, sondern auch das, was er kocht. Wenn ich in den Urlaub fahre mit meiner Familie, dann möchte ich eigentlich gerne in Ecken, die kulinarisch was zu bieten haben. Also letzten Sommer waren wir zum Beispiel in der Toskana. Italienisches Essen finde ich super toll, aber ich mag es nicht, wenn es so heiß ist. Ich bin jemand, der lieber die kühleren Gefilde abmag. Also auch gerne Urlaub an Nordsee und Ostsee. Und das liegt, glaube ich, an meiner Liebe zum Reitsport. Ich bin ganz, ganz viele Jahre aktiv gewesen im Springreiten und habe durch die Verbindung weiterer Teile meiner Familie auch immer wieder einen Bezug zu Norddeutschland. Dort lebt ein Teil der weitläufigen Verwandtschaft und betreibt dort sogar eine Hobbypferdezucht mit Holsteinern. Ja, aber da Reitsport ja auch eine Sportart ist, mit der man aus einem großen Vermögen ein kleines machen kann, habe ich mich über die Jahre von diesem wunderschönen Sport verabschiedet, betreibe den nicht mehr aktiv, bin heute nur noch gerne Zuschauer und verfolge natürlich so ein bisschen das Geschehen, was machen meine ehemaligen Wegbereiter, mit denen ich früher zusammen im Kader geritten bin, wo stehen die aktuell? Einer ist sogar ziemlich gut in der Weltrangliste unterwegs, die andere bildet junge Pferde aus. Und so ist man dann doch über Social Media mit der einen oder anderen Person noch in Kontakt. Aber mich hat nach der Reiterei der Golfsport gepackt. Ich spiele unglaublich gerne Golf und das ist für mich so eine ganz besondere Sportart, weil beim Golfen hast du halt nicht das Thema, dass du sagst, boah, heute war der Gegner irgendwie viel, viel besser und ich einfach zu schlecht, sondern leider bist du dein eigener Endgegner oder du spielst mit dir. Was auch ganz, ganz toll ist beim Golfen, ist, dass du mit allen verschiedenen Güteklassen oder ich sag jetzt mal Spielstärken zusammen über den Platz gehen kannst. Mein Mann zum Beispiel ist ein absolut begnadeter Single-Handicapper. Für die Leute von euch, die wissen, wie das im Golfsport so berechnet wird, der spielt schon über 30 Jahre. Und dementsprechend ist er einfach richtig, richtig gut, war mal in der ersten Bundesliga unterwegs. Das hat mich am Anfang schon ganz schön gefordert, mit ihm zusammen zu gehen, aber er ist total tiefenentspannt. Und mit ihm zusammen habe ich, bevor wir unsere kleine Tochter hatten, doch so manche Stunde auf dem Golfplatz verbracht. Manchmal sogar beruflich veranlasst durch meinen alten Beruf in der Automobilbranche. Und dann später einfach nur noch zum Spaß, Fun und Freunde, Menschen zu treffen, die man gerne mag. Und was halt auch extrem cool ist, ist, dass jeder Golfplatz ja auch anders ist. Ich liebe Irland, natürlich zum einen wegen dem Wetter und wegen dem satten Grün und den schönen alten Häusern. Aber es ist auch dieses echte Golf, dieses Golf, wie man damals eben Golfspielen angefangen hat, so raue Plätze und auch teilweise so ganz alte Parkland-Kurses, die eingebettet sind, die vor irgendeinem alten Schloss oder Gemäuer liegen. Und was halt auch toll ist in diesem Land, ist, dass in Irland ist Golfspielen ein Volkssport. Da geht morgens um 6 Uhr der Handwerker genauso über den Golfplatz wie der Supermanager oder der Superreiche. Dort treffen sich alle Klassen, weil es dort eben ein Volkssport ist. Nur in Deutschland wird es vermeintlich noch sehr elitär gehandelt, was aber auch schon lange nicht mehr so ist. Viele Clubs haben schon lange keine Aufnahmegebühren mehr oder dergleichen und kämpfen um Mitglieder. Aber es ist einfach schön zu sehen, dass jeder Platz anders ist. Und selbst wenn du auf deinem Heimatplatz öfter eine Runde gehst, es ist jedes Mal anders, das Licht ist anders, das Wetter ist anders, die Bedingungen verändern sich. Und das unterscheidet doch ganz stark diese Sportart von vielen anderen. Wenn du in Urlaub fährst, hast du dann natürlich auch durch die verschiedenen Plätze so ein richtiges Erlebnis. Wir gönnen uns selber so Urlaube zu absoluten Signature-Golfplätzen. Mein persönliches Highlight ist Old Head im Süden von Irland, auf so einer kleinen Landzunge, wo man mit Blick auf den Leuchtturm spielt und teilweise die Bälle ins Meer schlägt und die Möwen kreischen und der Wind den Ball dann wieder aufs Fairway zurückbringt. Also ihr seht, ich bin total golfbegeistert. Aber es hat mich auch vor ein paar Monaten wieder das Tennis gepackt. Wie kam es dazu? Wir wohnen in einer schönen Wohngegend von Bayreuth und wenn man bei uns die Straße hochfährt, ist am Ende der Straße eine Tennisplatzanlage und die Idee war, ach, unsere Kleine, die spielt gerne mit Bällen, wir fragen da mal nach, ob es denn da nicht irgendwie Tennis für Minis gibt und siehe da, genau das Angebot hat dieser Tennisplatz oder diese Tennisplatzanlage. Und so habe ich die Charlotte beim Mini-Tennis angemeldet und dann kam irgendwann in kürzester Zeit der Anmeldebogen für den Club. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich kann doch jetzt bei der Preisgestaltung nicht nur mein Kind anmelden für 50 Euro Jahresgebühr, wenn die Familie im Tennisclub nur 280 Euro Gebühren kostet. da habe ich mich irgendwie schlecht gefühlt zu sagen, ich melde nur mein Kind an und außerdem, wenn ich mein Kind fördern möchte, dann will ich ja auch mit ihm zusammen spielen und mit ihm zusammen auf dem Platz was machen und dann haben wir zusammen zu Hause entschieden, okay, die Familie Bachmann meldet sich gemeinsam im Tennisclub an. Und so begab sich das dann, dass ich meine Tochter zu diesen Gruppenterminen begleitet habe, habe sie hingefahren, sie ist ja 4 Jahre alt und spielt da bei den Minis. Und dann habe ich da immer auf der Bank gesessen und zugeschaut und mich so an meine Jugend erinnert. Ich bin ja ein Kind der 80er, ich bin jetzt 43 Jahre alt und mein Vater hat in meiner Heimatstadt Bad Homburg den 2. Tennisclub aufgebaut als damals Präsident. Und ich bin natürlich aus dieser Ära Boris Becker, Steffi Graf, Agassi, Pete Sampras und wer alles damals wirklich hoch erfolgreich Tennis gespielt hat. Und bei mir sind natürlich auch diese Traditionsturniere wie Wimbledon im Kopf. Und ich mag generell Sportarten, die eine Tradition haben. Und das, glaube ich, verbindet alle meine Interessen da extrem miteinander. Also ich interessiere mich für Reiten, ich interessiere mich für Pferdesport, ich interessiere mich für Golf und neuerdings spiele ich auch wirklich aktiv Tennis. Mein Vater hat mich damals beim Tennis gefördert und hat gesagt, Mensch, mach das. Aber die Frage war dann, hey, du solltest eine Sache richtig machen und damals war mir die Reiterei einfach viel, viel wichtiger. Und dann habe ich mit 8 Jahren mit Tennis aufgehört und mich dann mit allem Herzblut und allem Ehrgeiz in den Reitsport engagiert. Und ja, jetzt kam es, dass ich nach über 30 Jahren wieder den Tennisschläger in die Hand nehme. Erst habe ich mir irgend so eine ganz günstige Schlägervariante gekauft, um meinem Kind einfach nur mal ein paar Bälle zuzuspielen, wenn es denn wieder alleine zusätzlich nochmal üben wollte und auf dem Platz will. Und ja, mittlerweile nehme ich einmal die Woche Tennisunterricht, sogar montags morgens um 8. Damit startet jetzt neuerdings meine Woche und ich habe mir da so eine Art neue Routine aufgebaut. Und ja, beim Tennis ist man halt, muss man halt zugeben, viel, viel geforderter als beim Golf. Golf ist unglaublich kopfanstrengend. Man kann auch gar nicht beim Golfen so viel nachdenken. Weil dann trifft man meistens den Ball überhaupt nicht mehr. Und beim Tennis, da hast du überhaupt keine Zeit zum Nachdenken, weil dann kommt der Ball schon vom Gegner angeflogen und du musst reagieren und du musst richtig schnell und flink und flott sein. Und ja, es ist eine super Ergänzung und natürlich findet die Fitness das auch ganz super. Und ich finde es einfach ein super faszinierender Sport. Ich mag die Sportart, ich finde den total anspruchsvoll und er macht mir Freude, aber der Golfplatz, der begeistert mich halt mehr, weil er nicht immer das gleiche Format hat. Beim Tennis hast du halt Hartplatz, Sandplatz, Grasplatz, aber das Format vom Platz und die Höhe vom Netz ist ja überall dasselbe. Und das ist ja beim Golfen komplett anders. Ja, jetzt haben wir ganz viel über meine Hobbys geredet. Also im Essen bin ich deutlich besser als im Kochen. Also ich bin ein guter Gast, ein guter Esser, aber nicht so ein toller Koch. Ja, was kann ich euch denn noch erzählen über meine berufliche Vergangenheit? Ich glaube, eine ganze Menge. Mit 43 Jahren habe ich ja dann doch schon ein bisschen berufliche Vergangenheit hinter mir und kann da einiges berichten. Ihr wisst ja, ich komme aus Bad Homburg. Durch die Reiterei hat sich bei mir nach dem Abitur ein Zustand ergeben, der einfach Zufall war. Der Vater einer Freundin damals war Verkaufsleiter in einem BMW-Autohaus und da ich nach dem Abitur damals mit meinen schlechten Noten nicht sofort einen Ausbildungsplatz gefunden habe, hat er mir angeboten, Mensch, mach doch mal ein Praktikum bei uns, schau dich mal um, wie es dir gefällt und vorher war ich in einer IT-Firma und nebenbei habe ich ganz viel gejobbt. Ich habe mit 15 schon meinen ersten Nebenjob angefangen, erst in einem kleinen Schuhgeschäft und dann habe ich 2 Jahre später angefangen im Service mit 17 und da ist auch so meine Liebe zum Gastgeben und zu Gastronomie so richtig entfacht worden. Ich habe im 5-Sterne Leading World Hotel, Schlosshotel Kronberg ganz, ganz lange im Service gearbeitet, im Bankett, im Restaurant, im à la carte und auch im Frühstücksservice. Das hat mir unglaublich viel Freude gemacht, aber ich habe mich damals schon entschieden, ich möchte nicht in der Freizeit von anderen Leuten meinen Job haben. Also ich habe halt einfach gesehen, dass die unglaublich stark nur innerhalb ihres Berufsumfeldes befreundet und auch teilweise verheiratet waren. Ja klar, weil natürlich arbeitest du dann, wenn andere Menschen Freizeit haben. Und das konnte ich mir damals nicht vorstellen, also habe ich mich nie für eine Ausbildung oder ein Studium in der Hotellerie interessiert. Aber das Thema Hotel von innen, Gastgeben, Gastgeber sein, hochwertige Ausstattung und auch dieses Thema Schloss mit Tradition und außergewöhnlicher Ausstattung, das hat mich schon immer gepackt und hat mir auch viel Spaß gemacht. Nach dem Schlosshotel Kronberg habe ich auch noch viele Jahre bei Käfer gearbeitet, auf der IAA, auf Messen. Und naja, dann kam halt durch die Reiterei zusätzlich der Job bei BMW, beziehungsweise eben die Chance, zu BMW zu gehen. Und ich habe dann dort eine Ausbildung im Verkauf gemacht, eine Juniorverkäuferausbildung, und bin dann dort in den Vertrieb eingestiegen, habe da ganz lange verkauft im Außendienst Neuwagen und Gebrauchtwagen und bin dann von dem BMW-Händler zur BMW-Niederlassung gewechselt und hatte da einen ganz, ganz tollen Arbeitskollegen und Mentor, der leider viel, viel, viel zu früh verstorben ist, der mich immer angehalten hat: Mensch Mädchen, du hast doch studiert, du kannst doch jetzt nicht einfach mit diesem Autoverkaufen ewig weitermachen und nichts aus dieser Schulausbildung machen. Vielleicht willst du einfach später mal was ganz anderes sein. Du bist nicht auf den Kopf gefallen. Komm, jetzt sieh mal zu. Es muss doch möglich sein, dass du noch studierst. Und ich bin ehrlich, heute rückwirkend geguckt, ich wusste gar nicht, was ich hätte studieren wollen. Also wenn ich studieren hätte können mit einem super NC, hätte ich mit Sicherheit Tiermedizin studiert, aber ich habe mich darauf beworben nach dem Abi und habe dann irgendwie 8 Wartesemester zurückgekriegt, habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht im Altenheim, habe festgestellt, ich bin ein Kandidat für Sterbehilfe, das wäre gar nichts für mich, also sozial zu arbeiten, ich nehme viel zu viel Anteil und interessiere mich viel zu sehr für die Menschen, es war so eine mega spannende Generation, dass ich gesagt habe, nee, das kann ich mir nicht vorstellen und die 8 Semester will ich auch nicht warten, bis ich mit Tiermedizin anfange, das zu studieren. Dann kam eben durch die Freundin aus dem Reitsport und deren Vater dieser Übergang zu BMW, aber irgendwie dieses keine abgeschlossene Berufsausbildung und kein Studium, das hat mich dann doch irgendwie getriggert. Und mein Kollege Robert hat dann dafür gesorgt, dass ich mich in Frankfurt an der Abenduni eingeschrieben habe. Ich habe dann in Frankfurt BWL studiert, zusätzlich zu meinem Job. Unserem Verkaufsleiter haben wir das damals gar nicht erzählt. Er sagt, oh, mach das nicht, es gibt nur Ärger. Wir sprechen unseren Dienst untereinander ab, ich deck dich da und wir sorgen dafür, dass du dein Studium abschließt und wir machen hier zusammen gemeinsame Sache und wir bringen dich da nach vorne. Ich bin über 50, ich kann nichts mehr machen, aber du, dir stehen noch alle Türen offen. Ja, und in dieser Zeit bei BMW, da bin ich natürlich auch immer wieder mit total spannenden Persönlichkeiten zusammengekommen. Und so habe ich im Alter von 21 jemanden kennengelernt damals im Autohaus, der mir erzählt hat, ja, also Altersvorsorge mit Immobilien, das ist absolut spitzenmäßig, das ist mein Job, damit verdiene ich mein Geld. Ich war natürlich hochgradig begeistert, der konnte sich ein tolles, großes Auto leisten, war finanziell erfolgreich und da bin ich das erste Mal noch so richtig mit Immobilien in Berührung gekommen in Form von vermietete Immobilien. Immobilien, die gekauft werden, um sie anderen Menschen zu vermieten. Und das Thema hat mich nicht losgelassen. Okay, der Verkäufer damals oder mein Kunde war damals auch ein sehr guter Verkäufer, der hat mir natürlich auch das Thema schmackhaft gemacht. Und so bin ich damals zu meiner ersten Immobilie gekommen. Ich war da 21, 2001 war das mit meiner ersten Immobilie. Aber da möchte ich später nochmal dazu kommen. Also bei BMW habe ich meine Berufslaufbahn im Vertrieb gestartet und dank meinem Kollegen nebenberuflich mein BWL-Studium abgeschlossen. Beziehungsweise ich habe alles abgeschlossen, alle Klausuren geschrieben, alle Noten im Gepäck gehabt. Aber mit meinem Verkaufsleiter bei BMW bin ich nicht so richtig klargekommen, warm geworden, wie auch immer. Es ergab sich, dass mich eine Headhunterin anrief und sagte, Mensch, wir suchen jemanden, der ein Porsche-Zentrum in Bayreuth übernimmt. In der Verkaufsleitung beziehungsweise in der Geschäftsleitung. Die Perspektive ist Geschäftsleitung. Es nannte sich damals Markenverantwortliche. Wollen Sie sich mal auf die Stelle bewerben? Sie sind ein super Kandidat. Sie haben ein abgeschlossenes Studium und Berufserfahrung. Das gibt's in so jungen Jahren gar nicht. Und ja, dann bin ich mit 28 Jahren nach der Empfehlung dieser Headhunterin nach Bayreuth gewechselt und habe dort die Leitung des Autohauses übernommen. Habe ich mir gedacht, pff, kann ja nicht so schwierig sein. Ich habe vorher 300 BMWs im Jahr alleine verkauft, dann werde ich doch die 150 Porsche da alleine verkaufen. Tja, weit gefehlt. Oberfranken ist halt dann irgendwie doch anders als meine Heimat, der Taunus. Im Taunus, da haben die Leute überhaupt kein Problem damit zu zeigen, was sie verdienen und was sie haben. Und da gehört es auch ein Stück weit dazu, wenn man erfolgreich ist, sich was zu gönnen. In Oberfranken, nee, da möchte man am liebsten eine Garage direkt an der Autobahn, möglichst unauffällig. Und ja, da habe ich eine große Herausforderung angenommen. Meine Kollegen, die waren dann eher so, oh, jetzt kommt die große Blonde aus der Stadt und die will uns jetzt erzählen, wie es geht. Ich habe also das Autohaus mit damals, ich glaube, wir waren zu Beginn 14 Mitarbeiter übernommen und habe da auch am Anfang selbst aktiv mitverkauft, habe dann meine zwei Verkäufer aufgebaut und geführt, den Service auf Vordermann gebracht. Also das Haus war zu dem Zeitpunkt, als ich es übernommen habe, ich meine, klar, war 2008, 2009, so bei der Lehman-Pleite, da war natürlich der Markt auch extrem in Bedrängnis. Der aktuelle 911 hat damals einen Facelift bekommen und dann standen da bei uns sogar Lagerautos rum. Ja, also es war keine gute Zeit. Unser Autohaus war zu dem Zeitpunkt hochdefizitär, aber die große Blonde aus der Stadt hat es dann doch geschafft, mit ihren Vorstellungen, dem Esprit und mit, wir machen einfach die Dinge heute mal anders, als sie sonst immer waren, gedreht. Und ich habe das Autohaus dann in die positiven Zahlen geführt, bin dann auch zur Prokuristin aufgestiegen, zur Geschäftsleitung und war Mitglied der Geschäftsleitung. Es hat mir auch viele Jahre sehr viel Spaß gemacht, vor allen Dingen die interessanten Kunden. Und das ist auch eine spannende Brücke zu meinem heutigen Tun, denn egal zu welchem Zeitpunkt im Sport, im Beruf und ganz besonders auch in den Vertriebsjobs bei BMW oder auch bei Porsche, du kommst mit total interessanten Menschen in Verbindung, du lernst auch Menschen zu deuten, zu lesen. Du stellst fest, okay, der hat eher ein Sicherheitsbedürfnis, das ist eher jemand, dem ist das Statussymbol und ich zeige, was ich habe, wichtig. Der nächste kauft nur aus sportlichen Aspekten, weil es einfach ein mega Sportwagen ist. Und der nächste sagt, muss ich einfach haben, weil gehört für mich zu meinem Lebensziel. Also die unterschiedlichsten Motive der Menschen, die dort kaufen und die dort Kunde sind. Alles dabei, vom Luxusproblem bis zum, ja, bei BMW auch teilweise existenziellen Themen. Du lernst die Leute kennen, du begleitest die auch über Jahre. Also ich habe wirklich Kunden von BMW in Frankfurt mitgenommen, zu Porsche-Fahrern gemacht, über lange Beziehungen mit den Menschen, was sie umtreibt, was sie beschäftigt, was ihre Motive sind, hat man natürlich dann auch ein extrem großes Zielgruppenverständnis und ein extrem großes Verständnis dafür, was braucht der Markt und wie tickt der. Und da habe ich dann auch nochmal später meine Diplomarbeit geschrieben zum Thema Marketingmix für eine Sportwagenmarke oder für einen Sportwagenvertrieb. Denn es kommt halt immer drauf an, wie erreiche ich meinen Kunden, wie mache ich das und wie komme ich dahin. Und da haben wir bei Porsche, in dem Porsche-Haus, was ich geleitet habe, viele Dinge anders gemacht. Und das hat auch zum Erfolg geführt. Und das ist was, was ich heute auch noch mit in meine Immobilien mit reinnehme, halt so dieses Overdelivern, eine gewisse Qualität anbieten und da was wirklich Tolles zur Verfügung zu stellen. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich meine erste Immobilie mit 21 erworben habe. Die Immobilie war damals in Wiesbaden Und es war so eine ganz andere Zeit als heute. Ich habe ja mich auch mit dem Thema beschäftigt, mache ich jetzt einen Podcast und warum? Es gibt doch schon Podcasts. Ja, weil mein Podcast eben auch anders sein wird, denn ich bin Immobilieneigentümerin. Ich habe selbst eigene Objekte, die mir gehören. Ich weiß, wie sich's anfühlt, wenn man die Nacht vorm Notartermin nicht schlafen kann oder wenn die Baustelle richtig ins Stocken kommt oder die Handwerker was richtig verfuschen. Ich habe zu einer Zeit angefangen, da gab es diesen Informationsfluss gar nicht, wie es den heute gibt. 2001, als ich meine erste Immobilie gekauft habe, da gab es kein Internet mit so viel frei verfügbarem Wissen, wie es das heute der Fall ist oder jetzt auch mit dem Podcast, also diesen snackable Content auf deine Ohren, den du während der Autofahrt einfach so konsumieren kannst, wo du für dich Themen mitnimmst, die dich nach vorne bringen und die gelebt aus der Praxis dir zugetragen werden. Solche Dinge gab es damals nicht. Damals war Immobilienwissen so, ich würde sagen, das gehütete Wissen und Geheimnis der Reichen. Die Superreichen waren die mit den Straßenzügen. Die Kapitalanleger waren die, die die Immobilienvertriebe übers Knie gelegt haben. Und so ist es mir ja damals auch ergangen. Meine Immobilie sollte ja die super duper Altersvorsorge sein. Als was hat sie sich entpuppt? Als eine völlige Falschberechnung schon in der Vertriebsphase, nämlich mein Steuereinkommen hat überhaupt nicht gepasst zu dieser vermeintlichen Steuerersparnis, Altersvorsorgeimmobilie, du musst nur 200 Euro im Monat dazu bringen. Ich wusste damals nicht, was positiver Cashflow ist und habe mich voll in dieses Abenteuer reingestürzt. Und damals war es auch noch möglich, wenn dir ein gewerblicher Immobilienverkäufer eine Immobilie verkauft hat, dann konnte der mit dir mittags besichtigen und dich abends zum Notar schleppen, wenn die Finanzierung gestanden ist. Und die Bank hat das Objekt gar nicht richtig besichtigt und das wurde alles irgendwie nur an Aktenlage mit, ich habe einen Finanzierungsvertrag unterschrieben, ich habe den Banker nie gesehen. Dinge, die sind heute unvorstellbar. Unvorstellbar ist es heute, überhaupt in der Geschwindigkeit einen Deal abzuwickeln, geschweige denn, dass man so übers Knie gelegt wird oder so blauäugig in so einen Deal reingeht. Ja klar, es gibt immer noch Menschen, die kaufen Immobilien ungesehen, weil ihnen irgendein Berater gesagt hat, das ist ein gutes Geschäft. Das gibt es immer noch, aber ich denke, das ist nicht mehr die Regel, weil die Menschen sich informieren und weil es einfach auch ganz tolle Informationsmedien gibt. Und ich finde zum Beispiel solche Projekte wie Immocation sind super, weil sie die Menschen mit so viel kostenfreiem Content bedienen, dass sie sich erstmal einen groben Überblick verschaffen können und man auch so ein bisschen da reinfühlen kann. Man muss auch für sich rausfinden, bin ich denn überhaupt ein Typ zum Vermieten? Ja, kann ich das überhaupt aushalten? Will ich den Kontakt zu meinem Mieter? Wie gehe ich mit Schäden um? Wie gehe ich mit Reklamationen um? Also das ist wirklich so ein breites Feld und wer das eigentlich nicht möchte, der ist vielleicht bei Aktien besser aufgehoben. Mein Mann ist bei uns der Typ, der sich so mit Aktien, ETF und solchen Sachen beschäftigt, auch ein bisschen mit Krypto. Das ist so gar nicht meins, weil ich es nicht so richtig greifen kann und ich bin ein viel zu emotionaler Typ. Also wenn die Kurse hoch und runter gehen, da kriege ich ja Schnappatmung, ist gar nichts für mich. Natürlich geht auch der Immobilienmarkt hoch und runter, aber es ist für mich irgendwie ein bisschen greifbarer. Und ich habe natürlich auch die Chance, bei Immobilien aus einer hässlichen Ente einen tollen Schwan zu machen. Und ich habe jetzt auch die letzten Jahre immer nebenbei Fix und Flip gemacht, Objekte gekauft, saniert, aufgewertet, verkauft. Ich habe dann irgendwann in Bayreuth meinen Mann kennengelernt, der war so total, um Gottes Willen, Immobilien. Nein, auf gar keinen Fall. Schulden machen ist schlecht. Der konnte diesen Unterschied gute Schulden, schlechte Schulden gar nicht einsortieren. Und dann hatte ich ja auch so schlechte Erfahrungen gemacht mit meiner Immobilie, die ich 2001 gekauft habe. Ich musste wegen dieser Immobilie teilweise kellnern gehen, denn die Hausverwaltung hatte mir einen Mietnomaden reingesetzt. Also ich weiß wirklich, was es heißt, wenn das Gehalt nicht reicht, um die Kosten zu decken, weil ich habe als Verkäuferin gut verdient, aber natürlich auch mit Provisionen ein wechselndes Gehalt, mal besser, mal schlechter. Und die Bank hat trotzdem monatlich ihre Rate abgebucht und dann hatte ich natürlich, Gott sei Dank, oder netterweise hatte ich dann einen Mieter, der gar nicht bezahlt hat, aber der hatte auch keine Anstalten gemacht, auszuziehen. Und irgendwann lief die Hausverwaltung an und sagt, übrigens, Frau Müller, Sie müssten mal vorbeikommen, im Hausflur sind Ratten und aus Ihrer Wohnung, da stinkt's fürchterlich, aber der Mieter macht die Tür nicht auf. Da müssen Sie sich bitte mal drum kümmern, die anderen Eigentümer und die anderen Mitbewohner haben sich beschwert. Und das mitten in der Landeshauptstadt von Hessen. Ich so, das kann doch nicht sein. Also dieses Projekt hat mich wirklich lange beschäftigt und vielseitig gequält. Während meinem Studium haben wir es dann auch geschafft, den Mietnomaden loszuwerden. Also ich habe es geschafft, den Mietnomaden loszuwerden, indem ich mir unerlaubterweise Hilfe durch meine BMW-Wagenwäscher geholt habe und gesagt habe, Mensch, ihr müsst da mal klingeln und müsst ihr mal ein bisschen Angst machen. Nicht hauen und auch nicht wehtun, aber ich habe da ein Problem, der zieht nicht aus. Ja, ja, und irgendwann klingelte dann das Telefon. Ja, er ist weg. Die Haustür steht offen, alles ist voller Müll, Ratten im Treppenhaus, ich müsste mich kümmern. Und dann habe ich mit meinen Studienkolleginnen mit weißen ABC-Anzügen 3 Container voll Müll aus dieser Zwei-Zimmer-Wohnung geschwuchtet mit My Hammer, also völlig blauäugig im heutigen Sinn, ohne Leistungsverzeichnisse und genaue Beschreibung, was denn geschuldet ist, einfach Badsanierungen in Auftrag gegeben und diese Wohnung wieder auf Vordermann gebracht, um endlich wieder eine gescheite Miete zu verdienen. Und nachdem ich so viel Geld in diese Wohnung gesteckt hatte und auch nicht wollte, dass nochmal jemand die Wohnung so runtersaut, habe ich das erste Mal angefangen, möbliert zu vermieten. Also eine schöne Küche eingebaut. Ich habe die nötigsten Möbel reingestellt und immer gesagt, okay, ich mache es so, dass ich auch selber einziehen würde. Also wenn alle Stricke reißen, dann kündige ich halt meine eigene Wohnung und ziehe in die Wohnung, die ich da schon habe, dass da nichts schief geht. Und ich habe dann diese Wohnung, weil es damals auch mit dem Internet, es gab da kein Airbnb, da gab es gar nichts, am schwarzen Brett an der Uni ausgehängt. Ich habe die am schwarzen Brett vom Frankfurter Flughafen inseriert und dann hatte ich einen Piloten nach dem anderen, Stewardessen, immer wieder auf Zeit wechselnde Mieter, die genau diesen möblierten Zustand wollten. Und schwuppdiwupp war ich im Longtime Rental-Bereich und habe da meine ersten Erfahrungen gesammelt. Naja, dann habe ich meinen Mann kennengelernt in meiner Zeit in Bayreuth und ihm auch damals von meinen Erlebnissen erzählt, wie ich in Bayreuth eine Wohnung gesucht habe, wie schwierig das war, wie katastrophal der Markt ist, die Ausstattung der Wohnungen so unterirdisch. Und habe dann zu ihm gesagt, also Immobilieninvestments, ich glaube da immer noch dran, das ist eine gute Sache. Ich habe einfach nur bei der ersten Immobilie sau viel falsch gemacht. Und weil ich so viel aus den Fehlern gelernt habe, kann es beim zweiten Mal jetzt auch gar nicht schief gehen. Also komm, das ist eine gute Sache. Eher so, nee, Schulden sind schlecht und das können wir nicht machen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten dann eine Immobilie gesucht, in die wir selber eingezogen sind, haben uns einen Neubau-Erstbezug zum Eigenbezug gekauft und in dem Zuge mit der Bank auch Gespräche geführt, dass wir eigentlich Lust hätten auf ein Mehrfamilienhaus, weil ich war so gebrandmarkt von der WEG, von meiner ersten Immobilie und dass wir uns da vorstellen könnten, was zu machen. Und dann kam 2014, kurz nachdem wir geheiratet hatten, unser erstes Mehrfamilienhaus auf uns zu. Es war ein Objekt aus den 80ern, also knapp 40 Jahre alt, zu dem Zeitpunkt etwas über 30 Jahre alt. Und das habe ich mit meinem Mann dann gekauft, kernsaniert, denn das Objekt stand leer. Das war eine Vermieterin, die war so komplett abgenervt vom Vermieten. Weit über 80 Jahre alt, die hat dann lieber leer stehen lassen, statt an irgendwen zu vermieten. Und wir haben dann dieses Haus gekauft und alle Objekte aus den 80ern auf den neuesten Stand gebracht. Also genau diese Badezimmer, wo ich immer gesagt habe, ja, da kann ich mir auch selber vorstellen, drin zu wohnen. Ja, das ist genau das, wo die Zielgruppe nachfragt, was der Markt in der Stadt nicht hat. Und dann hat sich recherchemäßig oder in unserer Rechnung ergeben, hey, super, 5 Wohnungen von 6 tragen den Kapitaldienst. Mein Mann war damals mit seinem Arbeitgeber Siemens immer auf Projekten unterwegs als Unternehmensberater und Consultant und sagt, boah, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust mehr auf Hotel. Ich hätte viel lieber irgendwie eine Wohnung, wo ich mir selber was kochen kann, wo ich mich selber verpflegen kann. Und ja, dann hat sich rausgestellt, okay, lass uns doch mal einen Versuch machen. Von den 6 Wohnungen machen wir 5 Langzeitmöblierte und das trägt sich mit, also Zins und Tilgung wird von den 5 Wohnungen mit der Dauermiete bezahlt und die 6. Wohnung, da machen wir jetzt mal ein Experiment. Und dann habe ich 2014 mit Airbnb angefangen oder 2015 im Frühjahr haben wir das erste Mal bei Airbnb inseriert. Ich glaube, in unserer Stadt gab es damals 10 Inserate. Ich war die Einzige, die ein Inserat hatte, das nicht aus einer Luftmatratze bestand, sondern aus einer kompletten Wohnung, in der auch kein privater Kram ist. Denn damals war das eigentlich so Usus, dass man sich einfach nur ins, ich sag jetzt mal, Besenzimmer bei jemandem eingemietet hat. Und dann ist das so richtig losgelaufen. Kein Mensch hatte davon eine Ahnung. Es gab da auch wenig Infos. Ich habe halt geguckt, wer könnte meine Zielgruppe sein. Denn Zielgruppenmarketing, das konnte ich ja gut. Und ich habe gesagt, naja, so eine Mischung aus Geschäftsreisende, Festspielgäste, Feriengäste, Touristen. Bayreuth ist ja durchaus ein schönes Städtchen. Mittlerweile haben wir ja auch ein saniertes UNESCO-Weltkulturerbe. Ja, und so ist diese Wohnung aus dem Stand durch die Decke gegangen. Wir haben im ersten Jahr mit dieser Wohnung, ich glaube, 25.000 Euro Umsatz gemacht und haben gesagt, boah, das ist ja mega. Aber wir hatten natürlich auch alle Schmerzen einer möblierten Wohnung, inklusive Reinigung, Putzfrau krank, selber das Klo putzen. Es war alles dabei, sämtliche Kommunikation, keine Prozesse, keine Abläufe, nichts automatisiert, Schlüssel noch persönlich übergeben und hat aber trotzdem irgendwie Spaß gemacht und ich habe dann schon immer gesagt, mit meinem Investor bei Porsche, das ist alles nicht so 100% rund, wir haben uns oft in den Haaren unterschiedliche Ansichten. Mein Mann sagte dann, ja, wenn du mal Familie mit mir haben willst, wie soll das funktionieren? Es gibt keine Teilzeitgeschäftsführer im Autohaus, da kannst du nicht mit Familie zurückstecken. Dann habe ich gesagt, ja, eigentlich würde ich ja ganz gerne mein eigenes Ding machen. Und dann haben wir weiter geschaut, weiter das Thema ausgebaut. Das Thema Immobilien hat mich gefesselt, mir Spaß gemacht, auch gequält, denn auch zu dem Zeitpunkt ist einiges schiefgegangen im Umbau von dem Mehrfamilienhaus. Eine Riesenkatastrophe mit einem Sanitärer, einen Riesenschaden produziert, Ersatzvornahme, Gerichtsstreit. Ich glaube, das hat bis zum Oberlandesgericht 3 Jahre gedauert, bis das Ding durch war. Zwischenfinanzierung, Umfinanzieren, Probleme lösen. Aber mit jedem Problem ist man irgendwie auch stärker geworden und mit jeder Erfahrung ist es irgendwie besser geworden und ich habe mich dann auch extremst weitergebildet. Ich habe den zertifizierten Immobilienmakler gemacht, weil ich gedacht habe, vielleicht will ich ja makeln. Nee, doch nicht. Dann habe ich den zertifizierten Hausverwalter gemacht. Ja, ist gut für die eigene Verwaltung, aber auch nicht unbedingt das Richtige für mich. Ich habe Homestaging getestet, weil wir festgestellt haben in der Vermarktungsphase von dem Mehrfamilienhaus, dass die Mieter sich mehr vorstellen können, wenn sie schon was Möbliertes sehen und dann schneller eine Entscheidung treffen können. Aber der Markt war damals für Homestaging hier in Oberfranken überhaupt noch nicht so weit, wie der jetzt heute ist. Da gehen durchaus Grüße an andere Branchenteilnehmer. Olli Fischer hat Homestaging in Deutschland durchaus nach vorne gebracht, weil er jedem, der mit Fix und Flip unterwegs ist, beigebracht hat. Und wenn du die Immobilie gut vermarkten willst, dann sorg dafür, dass der potenzielle Käufer sich darin was vorstellen kann. Nutze Homestaging. Ja, und meine möblierte Vermietung hat mir Freude gemacht. Ich wollte mehr davon. Ich habe ja auch gemerkt, boah, da sind richtig tolle Margen zu realisieren. Und dann haben wir angefangen und haben weitergekauft. Und ich habe gesagt, 2-Zimmer-Wohnung, es würde auch mit kleineren Objekten gehen. Dann haben wir Mikro-Apartments gefunden, die wir gekauft haben. Dann haben wir uns in der WEG weiter ausgebreitet und mehr Objekte gekauft. Und so ist das stetig und kontinuierlich gewachsen. Und im Gegensatz zu vielen anderen sind wir gar nicht oder ich bin gar nicht in Arbitrage unterwegs, sondern, naja doch, ich habe eine Arbitragewohnung, in der meine eigenen Handwerkertrupps leben, wenn die für mich Projekte machen. Ansonsten vermiete ich die auch an Monteure. Also ich bin im Monteurzimmerbereich ein bisschen unterwegs. Aber wir selber haben jetzt aktuell 40 Betten in der Vermarktung, verteilt auf 11 Objekte. Das ist gemischt. Da ist im Feriengebiet, im klassischen Feriengebiet, im Skigebiet, im Fichtelgebirge eine Wohnung mit bis zu 6 Personen dabei. Aber es sind die Mikro-Apartments mitten in der Stadt. Es sind die Wohnungen in der Stadt. Es ist ein Haus am Stadtrand von Bayreuth. Es ist also ganz viel dabei. Und in den Jahren, in denen ich das aufgebaut habe, kamen immer mehr andere Investoren, wenn man sich auf Netzwerktreffen getroffen hat oder auf Seminaren. Ich habe ganz viele Seminare besucht von der Immobilieninvestmentakademie von Jörg Winterlicht. Dort habe ich ganz tolle Leute und richtig tolles Netzwerk aufbauen dürfen. Und in den Gesprächen mit den Leuten, ja, erzähl mal, wie machst du das und wie geht denn das und wie machst du das und mit welcher Software machst du jenes und wie organisierst du das? Und dann hat sich das zugetragen, dass ich bei Porsche aufgehört habe, da es dort eine Änderung gab im Händlervertrag. Damit ist automatisch mein Geschäftsführervertrag ausgelaufen. Mein Mann hat gesagt, wenn du dich jetzt auf keinen Fall nochmal mit einem anderen Arbeitgeber zusammentust, bitte mach dich jetzt selbstständig, mach dein eigenes Ding. Ja, und dann habe ich angefangen, habe einen Online-Kurs aufgebaut für möblierte Vermietung, Pimp Your Cash, den gibt's übrigens immer noch. Das ist so das Einsteigerwerk für die möblierte Vermietung, was man wissen muss, wie man Standort analysiert, wie man die Zielgruppe rausfindet, für die man arbeitet und so weiter. Und dann habe ich natürlich auch jede Menge Projekte durchgeführt, meine eigenen Objekte, Einzimmerwohnung, Zweizimmerwohnung, Kernsanierung. Im eigenen Bestand, den wir aufgebaut haben, haben wir bestimmt mit Fix und Flip so 2-3 Millionen Sanierungsumsatz getätigt. Und ich habe Projekte abgewickelt vom Boardinghaus über Studentenapartments, Long-Term-Rental, Short-Term-Rental. Ich habe Boardinghäuser mit bis zu 27 Einheiten komplett in Eigenregie vom Reißbrett inklusive Bemusterung in der Umbauphase, Grundrissoptimierung im Bestand, also da ganz viel gemacht und auch festgestellt, dass einige Architekten auch in diesem Thema Raumproduktivität oder wie lässt sich ein Raum gut nutzen für die möblierte Vermietung einfach anders denken, anders unterwegs sind, weil die denken einfach im normalen Mietniveau oder im normalen Mieternutzungsbereich und Umfeld und das ist halt komplett anders als in der möblierten Vermietung, was jetzt nicht heißt, du sollst die Betten aufs Maximale ausstapeln. Aber zum Beispiel im Fichtelgebirge, unsere Ferienwohnung, da kann man 6 Personen wirklich komfortabel auf 68 Quadratmetern mit 2 Schlafzimmern gut unterbringen. Und solche Themen habe ich aufgebaut und umgebaut. Und ja, ich begleite die Leute als Sparringspartner, wenn sie wissen wollen, wie kann ich das Objekt überhaupt umbauen, kann ich das machen? Ich sehe mich als Unternehmensberaterin und Coach und helfe anderen dabei, wenn sie schwierige Entscheidungen zu treffen haben. Soll ich das Investment eingehen? Ja, nein. Welche Sanierung ist notwendig? Wie viel? Für welche Zielgruppe? Ich habe ein unglaublich gutes Netzwerk an Projektentwicklern im Bereich Möbel, Möblierung, Küchenlieferanten. Welches Marketing sollte ich verwenden? Welche Standards? Wie kann ich automatisieren, um dann auch zu skalieren? Denn ich hatte auch zwischendrin brutale Wachstumsschmerzen und konnte nicht mehr in Urlaub fahren, weil ich einfach mit allem Möglichen von der Schlüsselübergabe über die Gästekommunikation komplett überfordert war. Ich bin von der Wäsche erschlagen worden. Wir haben am Anfang unsere Wäsche selbst gewaschen. Unvorstellbar. Wir bringen heute ungefähr so 300-400 Kilo im Monat in die Wäscherei. Also meine Projekte sind heute total vielfältig. Ich habe Done-for-You-Projekte für Investoren, die alles abgeben möchten. Ich habe Projekte, die rein beratender Tätigkeit sind, Sparrings-Geschichten. Dann habe ich den Online-Kurs für die Selbstlerner, den ich ja 2019 auf den Markt gebracht habe. Das ist für alle, die in die Thematik reinfinden wollen, die da mehr wissen wollen. Ja, und jetzt schaue ich hier gerade bei der Aufnahme so ein bisschen auf die Uhr und denke, ey krass, jetzt habe ich, als ich begonnen habe, die Folge aufzunehmen, gedacht, was erzähle ich denn eigentlich den Zuhörern? Und ihr seht, ich rede dann doch gerne und ich trage auch durchaus mein Herz auf der Zunge und so muss es irgendwie zwangsläufig zum Podcast kommen. Und wenn du für dich sagst, ich finde Immobilien spannend, ich möchte mir gerne ein Geschäftsmodell aufbauen, ich möchte gerne mehr Rendite und mehr Cashflow aus meinen Immobilien rausholen, die ich aktuell schon habe und ich weiß nicht wie, ich bin vielleicht ein bisschen gelangweilt von meiner aktuellen Situation, du hast schon erste Schritte unternommen in der möblierten Vermietung, aber gemerkt, ups, ich bin jetzt gerade im 2. Hamsterrad angekommen, wie kann ich das verändern? Wäre es nicht schön, wenn deine Immobilien eben auch so eine hohe Rendite erwirtschaften und das bei minimalem Zeitaufwand? Ja, wenn deine Objekte hohe Auslastungen erreichen sollen, wenn du von deinen Gästen positives, durchweg positives Feedback erhalten möchtest, wenn du vielleicht in deiner Umgebung ein Ferienobjekt erbst, wo da ein Generationenwechsel ansteht oder du interessierst dich für die Übernahme einer Pension oder möchtest gerne in diesem Geschäftsfeld einfach größer dich aufstellen und da deine berufliche Zukunft suchen oder dir einfach nur ein lukratives Nebeneinkommen aufbauen, dann bist du hier genau bei mir im Podcast richtig. Denn hier erfährst du, wie du deine Ferienwohnungen, möblierten Apartments, Service Apartments oder auch deine Monteurswohnungen erfolgreich vermietest und damit mehr Rendite und Cashflow aus deinen Objekten rausholst. Ich bin im Gegensatz zu vielen Arbitragern, also die Objekte anmieten und vermieten, eben mit eigenen Objekten unterwegs. Alles ist bei uns im familiären Bestand. Also mein Mann und ich haben uns das zusammen aufgebaut. Da ist nichts geerbt. Das ist alles self-made, eigenständig aufgebaut und auch eben in der Zeit von 2001 bis heute, wobei so richtig Musik erst seit 2015 drin ist. Und ich gebe dir gerne umsetzbare Strategien und Methoden. Und ich will dir hier in dem Podcast auch Impulse an die Hand geben, was du mit deiner möblierten Vermietung und deiner Immobilie tun kannst. Und mein Motto ist dabei mehr Cashflow und weniger Stress. Denn in diesem Podcast sollen dich Themen wie Einrichtung von den Ferienwohnungen, Optimierung in der Mietvertragsgestaltung, die richtige Lage, bei der Beurteilung, macht das Investment da Sinn oder macht dort diese Unternehmung Sinn? Genau bei diesen Themen möchte ich dir zur Seite stehen und dir in meinem Podcast Impulse liefern. Und wenn du Lust darauf hast, dann freue ich mich, wenn du in den nächsten Folgen dabei bist und du Lust hast, loszulegen mit möblierter Vermietung oder schon mittendrin bist. Dann freue ich mich, wenn wir uns in den zukünftigen Podcast-Folgen hören. Da erzähle ich dir aus meinem Alltag als Gastgeberin, verrate dir Tricks und wie es mit Spaß zu mehr Cashflow kommt. Und es gibt bestimmt auch die eine oder andere Fuck-Up-Story, über die es sich herzhaft lachen lässt. Also, ich freue mich auf euch und bis ganz bald. Eure Juliane.
Vielen Dank, dass du bei dieser Folge wieder mit dabei warst. Alle weiteren Informationen und die Shownotes zu dieser Episode findest du unter www.julianebachmann.de. Wenn du selbst professionell mit möblierter Vermietung durchstarten möchtest oder deine Vermietung aufs nächste Level bringen willst, dann hast du jetzt die Möglichkeit, dir einen Platz für ein kostenloses Erstgespräch mit Juliane zu sichern. Juliane schaut sich zusammen mit dir deine aktuelle Situation an und ihr findet gemeinsam heraus, welche Schritte notwendig sind, um dich dahin zu bringen, wo du gerne mit deiner Ferienvermietung hin möchtest. Geh jetzt auf den Link in den Shownotes und füll kurz das Formular aus und dann meldet sich Juliane zeitnah bei dir. Wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin, denk immer dran, möbliert vermieten muss nicht schwer sein. Deswegen möbliert vermieten leicht gemacht.